Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ein Mann ging einmal aus einem Einkaufszentrum zurück zu seinem Auto. Und als er sich seinem Auto näherte, stellte er fest, jemand ist in seinem Auto reingefahren. Aber der guckt rum und er sieht keinen. Und er schaut sich den Schaden seines Autos an und dann fällt ihm auf so einen kleinen weißen Zettel unter dem Scheibenwischer. Und er denkt, gut, mindestens ein anständiger Mensch. Und dann geht er dahin und er nimmt diesen Zettel und er macht ihn auf und er liest folgende Worte. Während ich dies schreibe, beobachten mich 6 Menschen. Sie meinen, dass ich meinen Namen, meine Anschrift und Telefonnummer aufschreibe. Aber das tue ich nicht. Das ist bitter. Das ist bitter. Je nachdem, wie hoch die Selbstbeteiligung ist, bei der Versicherung muss man sehr viel bezahlen, um das Auto wieder zu reparieren. Und hier in Deutschland steigt deiner monatlichen Beitrag für die Versicherung, wenn du es in Anspruch nimmst. Also wir haben letzten Sonntag in 1. Korinther 13 gesehen, dass die Liebe so etwas nicht tut. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, was die Liebe nicht tut. Und wir haben in 1. Korinther 13 eine vollkommene Definition der Selbstliebe. Da sind 15 Eigenschaften der Liebe und 8 von diesen sind Dinge, die die Liebe nicht tut. Es wird uns anhand dessen, was die Liebe nicht tut, definiert, was die Liebe auch tut. Und so, wir haben letzten Sonntag uns mit dem einen Punkt beschäftigt, nämlich was die Liebe nicht tut. Und wir haben gesehen, dass es 8 Dingen gibt, die die Liebe nicht tut, und diese beschreiben vollkommen die Selbstliebe. Diese waren erstens, die Liebe neidet nicht, das heißt, sie ist nicht eifersüchtig. Die Liebe prallt nicht, das heißt, sie rühmt sich nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf, das heißt, sie ist nicht arrogant. Sie benimmt sich nicht unanständig, das heißt, sie ist nicht frech. Sie sucht nicht das Ihre, das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderer vor ihren eigenen. Sie lässt sich nicht erbittern, das heißt, sie wird nicht schnell provoziert oder leicht gereizt. Sie rechnet Böses nicht zu, das heißt, sie führt nicht Buch über die Übertretungen gegen sie. Das heißt, sie hegt keinen Groll gegen Menschen. Die Liebe ist nicht nachtragend. Wird Paulus hiermit ausdrücken. Und dann letztens haben wir gesehen, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Heute wollen wir sehen, was die Liebe tut. Das ist das, was die Liebe nicht tut. Heute wollen wir sehen, was die Liebe tut. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 13 aufzuschlagen und wir lesen nochmal das ganze Kapitel ab Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Heute wollen wir, wie gesagt, in diesem Abschnitt uns darauf konzentrieren, was die Liebe tut. Und ich möchte am Anfang der heutigen Predigt betonen, dass die Liebe aktiv ist. Sie ist nicht passiv. Es ist nicht, was die Liebe ist, das hier betont wird, sondern was sie tut, wird hier betont. Wie sie sich benimmt, wie sie sich verhält, was sie bewirkt, was sie tut. Und wir sehen als erstes, dass die Liebe langmütig ist. Vor vielen Jahren habe ich eine Predigt gehört. Ich war, glaube ich, zu der Zeit 19 Jahre alt. Ich war noch beim Militär. Und der Prediger hat folgende Definition für die Bibel. Er meinte, das ist die biblische Bedeutung von dem Wort Langmut oder Geduld. Und er hat gesagt, die Geduld ist die Kraft unter Kontrolle. Die Kraft unter Kontrolle. Und um diese Aussage zu illustrieren, hat er von seinem Hund erzählt. Der hatte zu der Zeit einen großen Doberman Pinscher. Und diese Rasse hat zu der Zeit mindestens nicht gerade den besten Ruf. Die würden als ein sehr gefährlicher Hund betrachtet. Viele Leute haben sie benutzt als Wachhunde. Und er hat erzählt, wie seine Kinder aber alles mit dem Hund machen konnten. Der Hund lag auf dem Boden und seine ganz kleinen Kinder konnten auf dem Hund sitzen und auf ihn hüpfen. Die konnten ihm die Ohren lang ziehen. Sie haben ihre Finger in seinen Mund gesteckt und seine Lippen genommen und gezogen. Und sie haben alles mit diesem Hund machen können. Und er ließ ihn, dass ihm alles über ihn gehen. Und das heißt, er lässt das ihm gefallen. Der hat nichts getan. Und der Hund hat diese Kinder so lieb gehabt, dass er das alles erduldete. Dieser Hund hat so viel Kraft, der konnte die Knochen mit einem Biss in einer Sekunde einfach zersplittern. Aber der war so geduldig mit den Kindern. Und er sagte, dass so ist es mit Gott. Der konnte uns in einem Augenblick zerstören, wenn er wollte. Aber er ist so geduldig mit uns. Und er erwartet, dass wir auch mit anderen Menschen so umgehen, wie er mit uns umgeht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass was hier beschrieben wird, sind die Eigenschaften Gottes. Wenn Paulus die Liebe hier beschreibt, beschreibt er uns, wie Gott ist. Der ist wie ein Maler, der ein Bild von einem anderen Menschen malt. Und der schaut immer wieder auf diesen Menschen und malt weiter. Und er schaut auf Jesus. Jesus sozusagen sitzt auf einem Stuhl vor Paulus. Und Paulus beschreibt Jesus hier, wenn er diese 15 Eigenschaften der Liebe uns gibt. Und so, es geht hier um die Eigenschaften Gottes. Gott ist Liebe und Gott ist geduldig. Überall in der Schrift lesen wir von der Geduld Gottes. Weil Gott Menschen liebt, hält er seinen Zorn noch zurück. Wenn die Geduld Gottes nicht wäre, würden alle Menschen verloren gehen. Ich möchte das anhand eines Textes noch deutlicher machen. Ich bitte euch, 2. Petrus aufzuschlagen. Wir haben diesen Text mehrmals betrachtet, aber wie Petrus selber gesagt hat, es war seine Absicht, Dinge, die sie schon wussten, aufzuschreiben. Und sie nochmals daran erinnern, denn wir als Menschen sehr vergesslich sind. Und hier in 2. Petrus Kapitel 3 will er erklären, warum Gott noch zögert, warum sein Zorn nicht heute kommt. Und er sagt uns in Vers 9, warum. Er sagte, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Gerausch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und dann Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Was will ich hier betonen? Wenn Gott nicht geduldig wäre, würden wir alle verloren gehen. Wenn Gott seine Geduld nur einen Augenblick, für nur eine Sekunde verlieren würde, würden wir alle vernichtet. Wenn wir 1. Petrus lesen würden, ich glaube Kapitel 3, Vers 20, steht es, wie Gott in aller Langmut zur Zeit Noahs gewartet hatte, als die Arche gebaut wurde. Was hätte passiert, wenn Gott, während die Arche gebaut wurde und noch nicht fertig war, seine Geduld mit den Menschen schon zu der Zeit verloren hätte und sein Gericht schon zu der Zeit ausgegossen hätte? Noah und seine Familie wären auch mit den anderen umgekommen. Und so ist es, weil Gott geduldig ist, dass Noah gerettet wurde von dem Gericht Gottes. Und Menschen werden gerettet. Denkt dran, wie es hier steht. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Wir sollen nicht in der Langmut des Herrn die Gleichgültigkeit sehen, sondern die Rettung. Und ich finde es richtig traurig, dass Gottes Geduld oft von ungläubigen Menschen falsch verstanden wird. Sie denken, wenn der Blitzschlag vom Himmel her nicht sofort kommt, dass es Gott egal ist, wie wir hier auf Erden leben. Anstatt die Geduld Gottes als Gelegenheit, errettet zu werden, zu betrachten, sehen sie die Liebe Gottes als Gleichgültigkeit. Und ich möchte die Herzen heute ansprechen, die eine Beziehung mit Gott auf die lange Bank geschoben haben und meinen, ach, irgendwann mal werde ich Gottes Angebot in Anspruch nehmen. Aber jetzt möchte ich weiter so leben, wie ich es für richtig halte. Sage euch, tue das bitte nicht. Tue das bitte nicht. Ihr sollt die Geduld Gottes nicht falsch verstehen. Es bedeutet Rettung. Heute ist der Tag des Heils. Ihr wisst nicht, ob morgen noch kommt für euch. Gott will, dass wir nicht schnell oder leicht beleidigt sind. Das ist, was in 1. Korinther 13 uns aufs Herz gelegt wird. Wenn Paulus schreibt hier, die Liebe ist langmütig, dann will er, dass wir nicht schnell oder leicht beleidigt werden. Gott will, dass wir ihm nachahmen und anderen die gleiche Geduld zeigen, die er uns jeden Tag neu schenkt. Wenn wir die Eigenschaften der Frucht des Geistes in Galater 6 betrachten, dann sehen wir, dass Liebe, Geduld und die Gütigkeit Gottes, dass alle drei von diesen dort erwähnt sind. Die drei, die hier in 1. Korinther 13 erwähnt werden, die sind auch in Galater 6 als Frucht des Geistes aufgeführt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Eigenschaften des Wesens Gottes sind. Also Paulus ruft uns hier in 1. Korinther 13 auf dazu, Gott nachzuahmen. Paulus spricht hier von den Eigenschaften Gottes und Gott will seine Eigenschaften in uns wiederfinden. Paulus meint hier, dass wir anderen Menschen gegenüber duldsam oder nachsichtig sein sollen. Und ich möchte euch bitten, 2. Timotheus Kapitel 2 aufzuschlagen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr gleich 2. Timotheus markieren, weil wir werden hin und wieder 2. Timotheus aufschlagen heute. Gesundheit. Das ist die Jahreszeit. 2. Timotheus, Kapitel 2. Wir lesen die Verse 24 bis 26. Diesen Abschnitt werden wir zweimal heute lesen, denn da sind zwei Punkte hier, den ich betonen möchte. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Hier sehen wir, dass wir selbst mit unseren Gegnern geduldig sein müssen. Es gibt zwei Gründe, warum wir das tun müssen. Erstens, weil wir ständig mit anderen Menschen zu tun haben, die noch nicht vollkommen sind. Und zweitens, weil wir selbst noch nicht vollkommen sind. Wir brauchen die Geduld Gottes. Wir haben ständig miteinander zu tun. Und wir sind nicht vollkommen. Das stellt man fest, wenn man auf eine lange Reise geht und eine längere Zeit alleine mit jemand ist. André und ich, wir waren 2 Wochen in Kasachstan zusammen. Und wir müssten die Liebe Gottes haben, sonst wäre die Reise gekürzt. Es ist so. Es ist nicht, weil er allein nicht vollkommen ist, es ist, weil auch ich nicht vollkommen bin. Und wir drücken uns manchmal fast falsch aus. Unsere Geduld ist manchmal auch am Ende und dann brauchen die anderen noch mehr Geduld mit uns haben. Es ist so. Ohne diese Eigenschaft der Liebe können unsere Beziehungen nicht mal aufrecht erhalten. Es sei denn, wir uns meiden und uns kaum sehen und nur ab und zu von Ferne grüßen. Dann können wir uns gut vertragen. Aber sobald wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, auf dem Bau oder in der Familie, dann sehen wir, wie nötig Geduld ist für unsere Beziehungen. Und es ist interessant, dass Paulus fängt seine 15 Eigenschaften an mit dieser Eigenschaft, Geduld. Und er endet mit diesem Eigenschaft. In 1. Korinther 13 sagt Paulus hier, ganz am Schluss, sie erduldet alles. Also er sagte, die Liebe ist langmütig. Und dann ganz am Schluss sagt er, sie erduldet alles. Das ist das Gleiche. Die Langmut oder die Geduld erduldet, ist duldsam. Und es versteht, dass anderen sind noch nicht vollkommen, dass Gott sein Werk in ihrem Leben noch nicht vollendet hat. Wir alle leiden unter mangelnder Liebe und irgendwo wird es deutlicher als in diesem Bereich der Langmut. Mein Lieblingspsalm ist 103 und wisst ihr warum? Weil dort spricht es von der Vergebung Gottes uns gegenüber. Es spricht da, dass Gott bedenkt, dass wir was? Nur Staub sind. Gott hat nicht vergessen, dass wir eine Schöpfung sind und dass wir schwach sind. Und er hat Nachsicht mit uns. Er hat Mitleid mit uns. Er hat nicht vergessen, dass wir nur Staub sind. Aber wie oft vergessen wir das? Wie oft vergesse ich, dass meine Frau nur Staub ist? Dass sie ist noch nicht vollkommen, dass sie schwach ist und dass sie meine Hilfe benötigt, um in das Bild Jesu Christi verwandelt zu werden. Und auch umgekehrt. Zweitens sehen wir hier in 1. Korinther 13, dass die Liebe gütig ist. Gütig kann auch mit dem Wort freundlich übersetzt werden. Es ist eine Eigenschaft Gottes gegenüber allen Menschen, auch die, die Gottes Feinde sind. Und um das klar zu sehen, möchte ich euch bitten, Lukas Kapitel 6 aufzuschlagen. Hier sehen wir, dass Gott allen Menschen gegenüber gütig ist. Lukas Kapitel 6, wir lesen ab Vers 27. Aber auch die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt, wenn wir Gott nachahmen wollen, dann müssen wir auch Menschen, die böse sind, ihnen gütig gegenüber sein. Wir sollen freundlich allen Menschen gegenüber sein, weil unser himmlischer Vater es auch ist. In Römer Kapitel 2, Vers 4 lesen wir wieder, dass Gottes Güte oder Freundlichkeit das ist, was uns zur Buße leitet. In Römer 2, Vers 4 lesen wir, oder lesen ab Vers 3, denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe aus 2. Petrus Kapitel 3. Öfters wird die Gütigkeit, Geduld und Langmut Gottes falsch verstanden. Man meint, dass es Gleichgültigkeit bedeutet. Und Paulus spricht hier von dem Gericht Gottes und sagt, in der jetzigen Zeit aber ist er gütig. Und der gibt uns die Gelegenheit, Buße zu tun. Um gütig zu sein, müssen wir die Fähigkeit besitzen, uns in die Lage von anderen Menschen zu versetzen. Wir müssen mitfühlen. Ohne Mitgefühl können wir nicht gütig sein. Menschen, die gütig sind, sind auch großzügig. Gütig ist das Gegenteil von geizig. Menschen, die freundlich oder gütig sind, zeigen eine Hilfsbereitschaft und Milde anderen Menschen gegenüber. Ich glaube, dass ich euch einmal schon diese Geschichte erzählt habe, wo ich zwei Mädchen aus der Gemeinde in St. Louis damals beeindrucken wollte. Und gegenüber von dem Kirchengebäude war ein Privathaus. Und da wuchsen viele Rosenbuschen. Und die Rosen waren so schön. Und ich dachte, ach, ich hole zwei Rosen für diese zwei Mädchen jeweils. Und ich ging darüber und ich fing an, eine abzuschneiden. Und dann habe ich hochgeschaut und da stand eine alte Dame und schaute durch das Fenster. Und ich dachte, jetzt bist du erwischt. Aber sie hatte mich so, ihr Gesicht hat geleuchtet. Sie hat so viel Freude, weil sie konnte rüberschauen. Sie hat die Mädchen gesehen und sie hat das alles vollkommen interpretiert, was ich tun wollte. Und sie hat eine Finger hochgehalten und sagt, und ich konnte ihre Lippen lesen. Sie sagte durch das Fenster war zu, sagte sie, aber nur eine Rose. Und ich habe zu den Mädchen geguckt und zurückgeguckt und habe ich gesagt, ja, aber da sind zwei Mädchen. Und sie hat sich eingewilligt. Sie sagte, okay, zwei Rosen. Ich habe sie abgeschnitten. Und als ich zurückging, dachte ich, was für eine wunderschöne Frau. Sie hätte mich so bloßstellen können, wenn sie es wollte. Ich dachte, was wäre, wenn sie rausgekommen wäre und mit mir vor allen getadelt hatte, dann wäre ich nicht mehr als Romantiker gesehen, sondern als Verbrecher gesehen. Aber die Frau war gütig. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte erwartet so ein strenges Gesicht und sie hat mir so Liebe gezeigt. Sie hat Mitgefühl und sie hat bestimmt an ihre Jugend auch gedacht in dem Augenblick. Aber das dient als Beispiel für die Gütigkeit und wie wir sein sollen. Die Liebe tut sowas, was diese Frau getan hat. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, lesen wir zurück in 1. Korinther 13. Es steht hier, dass sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass die Liebe sich nicht über die Ungerechtigkeit freut. Und ich habe einen Vers gefunden aus Hiob, wo genau diesen Punkt gemacht wird. Es steht da, Hiob spricht von sich und er sagt, ich habe mich nicht gefreut über den Untergang meines Hasses und aufgejauchzt über das Unglück oder als Unglück ihm traf. Das heißt, Hiob sagte, das habe ich nicht getan. Hiob erlaubt es nicht, dass sein Herz sich über das Unglück seines Feindes freute, selbst wenn sein Feind seinen gerechten Lohn für seine Bosheit bekommen hat. Denkt an David nochmal. Als Saul, der ihn versucht hat, mehrmals umzubringen, von Gott getötet wurde, hat er einen Fehler gemacht? Nein, der war traurig. Nicht nur über den Tod von Jonathan, sondern auch über den Tod von Saul, von König Saul. Und die meisten hätten getanzt für Freude, als sie dies gehört hätten. Aber David nicht. Der war traurig darüber. Und das ist, was hier gemeint ist. Aber jetzt sehen wir das Positive. Das ist das, was die Liebe nicht tut. Aber wir sehen, was die Liebe tut. Nämlich, sie freut sich mit der Wahrheit. Aber was ist mit dem Begriff Wahrheit gemeint? Ich glaube, dass Alexander Strauch in seinem Buch Mit Liebe leiten dieses Wort sehr gut definiert. Und ich möchte einen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen, Seite 100. In diesem Text wird das Wort Wahrheit im Sinne von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gebraucht und sollte der Wahrheit des Evangeliums entsprechen. Paulus meint mit Wahrheit nichts Abstraktes, sondern ein praktisches und aufrichtiges Leben. Wahrheit und Aufrichtigkeit gehören im christlichen Glauben zusammen. Die Liebe befürwortet jede Tugend und jede Art der Güte, egal ob die Person ein Gläubiger oder ein Nichtgläubiger ist. Sie freut sich über einen frommen Charakter, aufrichtiges Verhalten, Integrität und Wachstum in Christus. Ein Mensch, der voller christlicher Liebe ist, freut sich über jedes Verhalten, welches das Evangelium widerspiegelt, über jeden gewonnenen Sieg, jede angebotene Vergebung und jede freundliche Tat. Das ist, was damit gemeint ist. Also die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Es freut sich über ein frommes Leben. Dann kommen wir zu vier Eigenschaften, die mit einem Wort verbunden werden, nämlich das Wort alles. Es steht, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Ich möchte alle vier dieser Eigenschaften aus zwei Gründen zusammen behandeln. Erstens, wegen des Wortes alles und zweitens, weil die Worte ertragen und erdulden sehr ähnlich sind und die Worte glauben und hoffen sehr miteinander verbunden sind in diesem Abschnitt. Aber was ist mit dem Wort alles in diesem Zusammenhang gemeint? Und zuerst möchte ich euch sagen, was nicht damit gemeint ist. Zuerst sollen wir feststellen, dass das Wort alles hier unmöglich meinen kann, dass die Sünde in der Gemeinde toleriert oder erduldet wird. Wenn es steht hier, dass die Liebe alles erträgt und alles erduldet, heißt es nicht, dass sündiges Benehmen erduldet wird in der Gemeinde. Denn wir dürfen nicht vergessen, was in 1. Korinther 5 geschrieben steht. Schlag bitte 1. Korinther 5 auf. Es ist unmöglich, dass nur ein paar Kapitel später, dass Paulus sich widersprechen würde und sagen würde, dass wir uns alles gefallen lassen müssen oder dass Gott sogar sich alles gefallen lässt. Das wäre eine falsche Auslegung dieses Textes. Denn wir lesen hier in Kapitel 5, Vers 1, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass eine seines Vaters Frau hat, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lautigkeit und Wahrheit. Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzen dienen, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Brüder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also wenn wir dann zu 1. Korinther 13 kommen, dürfen wir niemals aufgrund von Kapitel 13 sagen, dass Gemeindezucht nicht mehr praktiziert wird. Und viele Gemeinden benutzen genau diesen Abschnitt, um zu sagen, das wäre keine Liebe. Ja, wenn wir ihn verbieten zu kommen jetzt, dann hassen wir ihn. Das ist nicht Liebe. Viele Eltern machen diesen Fehler mit ihren Kindern. Sie meinen, wenn ich Sprüche, was Gott in den Sprüchen gesagt hat, über Kindererziehung und was unsere Väter unter die Begriffe Züchtigung oder Erziehung verstanden haben, dass wenn wir das ausüben, dann meinen sie, dann liebst du dein Kind nicht. Aber es steht im Alten Testament und wird auch in Hebräer 12 nochmal zitiert, dass Gott, wen Gott liebt, den züchtigt er. Es steht, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und das, was in der jetzigen Zeit geschieht, ist da, die verstehen die Liebe nicht. Die verstehen nicht, dass Züchtigung aus Liebe getan wird. Wer seine Kinder liebt, er züchtet sie. Und Gott züchtet seine Kinder. Und er fordert auf, dass die uns auf als Gemeinde, die Gemeindezucht zu praktizieren. Aus Liebe. Um Menschen zu helfen. Es steht da in 1. Korinther 5, damit die Seele errettet wird. Okay? Und so, das ist, was Paulus hier sagt. Wenn es hier steht, dass die Liebe erträgt alles und erduldet alles, es heißt nicht damit, mit dem Begriff alles, dass wir Sünde in der Gemeinde erdulden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott an der ersten Stelle steht und nicht die Menschen. Denn Paulus schrieb in Galater 1, Vers 10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so werde ich Christi Knecht nicht. Also wenn Paulus uns in 1. Korinther 13 sagt, dass die Liebe alles erduldet, dann kann es nicht heißen, dass wir Sünde in der Gemeinde erdulden oder um des Friedens willen mit Menschen Kompromisse eingehen, die Gott nicht gefallen würden. Was meint denn Paulus, wenn er uns sagt, dass die Liebe alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet? Wir dürfen nicht den Zusammenhang vergessen hier. Der Zusammenhang ist das Wirken Gottes. Hier geht es darum, dass die Charisma, die Geistesgaben, die Gnadengaben uns zur Erbauung des Leibes Jesu Christi gegeben worden sind. Wir haben ganz am Anfang, vor einigen Sonntagen, das Wort Charisma betrachtet anhand mehrerer Bibelstellen und gesehen, dass es öfters für das Heil verwendet wird. Dass Gott, wo Gott das Heil Menschen geschenkt hat, spricht es auch von Charisma, dass das ein Gnadengabe ist. Ein Geschenk an uns aus Gnade. Und so wir sehen hier, dass Gott dabei ist, Menschen zu erretten und diese Menschen in das Bild Jesu Christi zu verwandeln. Und wir sollen seine Mitarbeiter sein und dazu sind die Geistesgaben uns geschenkt worden. Zum Nützen aller, wie es in Kapitel 12, Vers 7 steht. Und so diese Geistesgaben sind nicht zum Eigennütz. Deswegen lehrt Paulus hier in Kapitel 13 über die Liebe. In Kapitel 14 wendet er sich wieder zu seinem Thema Gnadengaben. Eigentlich schon in Kapitel 13, Vers 8 schafft er den Übergang zurück zu diesem Thema. Und so hier in der Zusammenhang geht es um das Wirken Gottes. Denn aus seiner großen Liebe ist Gott aktiv unter den Menschen. Gott ist aktiv dabei, Menschen zu retten. Aus diesem Grund ist Jesus Mensch geworden. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er hat die Füße seiner Jünger gewaschen, obwohl er Herr sei. Menschen erretten ist Gottes Beschäftigung. Ich wiederhole. Menschen erretten ist Gottes Beschäftigung und es soll die Beschäftigung seiner Kinder sein. Und wenn wir aktiv dabei sind, dann können wir durch die Liebe anderen Menschen Gottes Wesen zeigen. Wenn es steht, dass durch die Güte Gottes Menschen zur Buße geleitet werden, dann sollen sie diese Güte auch in uns sehen. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagte, ich bin das Licht der Welt und dann hat er gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber nur, wenn wir ihn nachahmen und so leben, wie er auch gelebt hat. Für die meisten Menschen, wir sind die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Die schlagen zu Hause die Bibel nicht auf, aber sie sehen die Auswirkungen des Wortes Gottes auf uns, in unserem Leben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wahrer Gottesdienst ist es, mit Gott in der Rettung seiner Auserwählten mitzuwirken. Wir schenken die Liebe Gottes weiter an allen Menschen, selbst an die Feinde, damit alle Menschen innerhalb unserer Reichweite mit dem Licht Gottes konfrontiert werden. Also wenn Paulus hier in 1. Korinther 13 uns sagt, dass die Liebe alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet, er meint mit dem Wort alles zwei Dinge. Erstens, die Liebe glaubt und hofft alles, was Gott verheißen hat. Versteht ihr? Dieser Begriff alles bezieht sich auf die Verheißungen Gottes. Es bezieht sich auf das, was Gott sich vorgenommen hat. Sie glauben alles, was Gott, woran Gott sich vorgenommen hat und an allem, was Gott verheißen hat. Aber bei den beiden anderen, bei ertragen und erdulden, heißt es was anderes. Das Wort alles bedeutet das, was als Hindernis bei der Ausführung des Planes Gottes in der Rettung uns entgegenkommt. Das möchte ich anhand von 2. Timotheus Kapitel 2 klar darstellen. Wir behandeln jetzt diesen Begriff, die Liebe erträgt alles, die Liebe erduldet alles. Und hier sehen wir, was damit gemeint ist, mit dem Wort alles. In 2. Timotheus Kapitel 2, wir lesen ab Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, da ist das Wort ertrage, bis zum Fesseln, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles, da ist das Wort erdulde, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Hier spricht Paulus von Leid ertragen, und dann sagt er, deswegen erdulde ich alles. Was meint er mit alles? Die ganze Verfolgungen, die er leiden müsste. Wenn du Kapitel 3 anschaust, Vers 1 steht es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwerere Zeiten eintreten werden. Und dann spricht er von dem Widerstand der Gottlosen. In Kapitel 3, Vers 10 sagt er, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonien, in Lystra widerfahren sind. Da sagte Timotheus, du bist Augenzeugen dieser Dinge, die mir passiert sind. Wenn wir 2. Korinther Kapitel 11 aufschlagen, wir kommen gleich zurück zu diesem Text. Soll man den Text markieren? Aber in 2. Korinther Vers 11 haben wir eine Aufzählung dieser Dinge, die Paulus erduldete, um der Auserwählten willen. 2. Korinther Kapitel 11. Die haben das Apostelamt des Paulus in Frage gestellt. Sie haben teilweise sich lustig gemacht über wie er redet. Und sie haben schlechte Dinge über Paulus gesagt, so dass er sich verteidigen müsste. Und dann sagt er hier in Kapitel 11, wir lesen ab Vers 16, wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht. Wenn aber doch, so nimmt mich doch an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Und wir lesen weiter ab Vers 21. Zur Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Was aber jemand wagt, ich rede in Torheit, das wage auch ich. Sind Sie Hebräer? Ich auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen? Ich auch. Sie sind Diener Christi? Ich rede unsinnig. Ich über die Massen. In Mühen umso mehr. In Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das ist, was er mit dem Wort alles meint. Die Liebe erträgt alles, die Liebe erduldet alles. Das ist, was er mit dem Begriff alles meinte. Deswegen haben wir das in 2. Timotheus 2, Vers 10 gelesen. Deswegen erdulde ich alles. Und dann in Kapitel 3, Vers 10 spricht er von den Verfolgungen und Leiden, das ihm in Antiochia, in Ikonion und in Lystra widerfahren sind. Und dann sagt er, diese Verfolgungen ertrug ich, Vers 11, Kapitel 3, Vers 11. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Und so der Punkt ist, Paulus sagt Timotheus, du wirst leiden müssen. In Kapitel 1 hatte Timotheus gesagt, in Vers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Also Paulus fordert Timotheus auf, mitzuleiden. Und er spricht von all dem, was er erdulden muss und ertragen muss, wenn er ein Diener Gottes sein möchte. Deswegen sind die Gnadengaben nutzlos, wenn wir ohne Liebe sind. Denn die Liebe ist es, die uns befähigt, alles zu erdulden. Warum hat Paulus nicht aufgehört zu predigen? Warum hat er die Flinte nicht ins Korn geworfen? Warum hat er nicht gesagt, ich habe schon 6, 7 Gemeinde gegründet, ich habe meinen Teil getan. Jemand anders kann jetzt übernehmen, ich gehe auf Rente. Warum hat er sowas nicht gesagt und getan? Es steht hier in 2. Timotheus. Es steht hier, in 2. Timotheus 2, Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Aus Liebe den Auserwählten gegenüber hatte dies alles erduldet. Denn er wusste, dass Gott Menschen hatte, die er retten wollte. Und er hat sich dem Plan Gottes unterordnet. In 2. Timotheus sehen wir ganz klar, was Paulus meinte hier in 1. Korinther 13. Er meinte die ganze Verfolgung und den ganzen Widerstand, die er bei der Verkündigung des Evangeliums erlebt hat. Davon spricht Paulus hier, wenn er sagt, dass die Liebe alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet, dann meint er dies in dem Zusammenhang des Willens und Wirkens Gottes. Denn Paulus erduldete viel Verfolgung und Leid der Auserwählten wegen. Wahre Liebe unterordnet sich dem Willen und dem Vorhaben Gottes. Sie erduldet Schmähungen und Beleidigungen, damit Menschen geholfen werden. Aber ohne Glauben und Hoffnung kann man nicht böse Menschen lieben und erdulden. Es ist unmöglich. Ohne Glaube und Hoffnung würden wir aufhören, Menschen von Jesus zu erzählen. Was meint er mit, dass die Liebe hofft alles und glaubt alles? Auch in 2. Timotheus sehen wir das. Wir haben schon in Kapitel 2 die Verse 24 bis 26 gelesen heute. Ich möchte diese Verse mit euch nochmal betrachten. Es steht hier, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und was? Und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Also ist es aus Hoffnung, dass wir mit Menschen reden. Wir hoffen, dass Gott sie rettet, dass Gott sie befreit von der Macht der Finsternis und von dem Fallstrick des Teufels, wie es hier geschrieben steht. Wir arbeiten in der Hoffnung auch auf Belohnung, denn Gott hat uns eine große Belohnung versprochen. Und so der Glaube und die Hoffnung befähigen uns weiterhin, alles zu erdulden und auszubaden, was bösen Menschen uns entgegenbringen. Hier offenbart Paulus aber auch Timotheus den Beistand Gottes mitten im Leid. Er hat Timotheus ermahnt, mitzuleiden für das Evangelium. Er erinnert Timotheus an Gottes Vorhaben, Menschen zu erretten. Und er erinnert Timotheus hier auch in Kapitel 4, die Verse 14 bis 18, an Gottes Beistand und Treue. Wir lesen ab Vers 14. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr, da sieht man, dass Paulus der führte nicht Buch über die Dinge, die Menschen gegen ihn getan haben. Er sagte, es soll ihnen nicht zugerechnet. Und dann Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist was mit dieser Aussage, die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt alles, was Gott gesagt hat. Es heißt nicht, dass wir glauben, dass alle Menschen gut sind. Wie es in der heutigen Gesellschaft gelehrt wird, es wird gesagt, du sollst an dich selbst glauben. Wenn du an dich selbst nichts glaubst, dann wirst du nichts schaffen im Leben. Wir sollen an die Gütigkeit von Menschen glauben. Das ist Schwachsinn. Paulus hat uns in Römer 3 und in Epheser 2 gesagt, was in den Menschen steckt. Wegen der Erbsünde sind alle Menschen böse. Nein, wenn er sagt, die Liebe glaubt alles, er meint damit alles, was Gott verheißen hat. Alles, was Gott gesagt hat. Und dieser Glaube hat Paulus befähigt, weiterzumachen. Denn er sagte, Gott hat mir Beistand geleistet und er wird mir weiterhin Beistand leisten. Und er wird mich von allen bösen Menschen in das Reich hinein retten. Und so die Liebe hofft alles, die Liebe glaubt alles, was Gott gesagt hat. Und die Liebe erduldet alles und erträgt alles, was böse Menschen uns entgegenbringen. Das ist, was mit diesen Aussagen gemeint ist. Ich möchte nochmal betonen, dass Glaube und Hoffnung haben immer Gott als ihrem Gegenstand. Wenn wir 1. Korinther 13 nochmal aufschlagen, sehen wir zum Schluss des Kapitels, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. In mehreren Bibelstellen kommt es vor, dass diese drei Worte innerhalb von ein oder zwei Verse verwendet werden. Das heißt, dass sie als Gruppe, also als Wortgruppe verwendet werden. Liebe, Glaube und Hoffnung. Da sind viele dieser Bibelstellen. Ich wollte einige mit euch betrachten, aber wir werden wegen der Zeit das nicht tun. Aber wenn man zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 3 oder Hebräer 6, 10 bis 12 betrachtet, dann sieht man in allen diesen Stellen, wo Liebe, Glaube und Hoffnung zusammen erwähnt sind, der Gegenstand des Glaubens ist immer Gott und das Objekt der Hoffnung ist immer die Erfüllung der Verheißungen Gottes an seinen Kindern. Das ist auch der Punkt hier in 1. Korinther 13. Denn Paulus sagte, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Und dann sehen wir hier in Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Also Paulus spricht von dem, was er in seinen anderen Briefen geschrieben hat. Die Liebe glaubt alles, was Gott gesagt hat. Die Liebe hofft in den Verheißungen Gottes. Und die Liebe erträgt und erduldet, was bösen Menschen gegen uns bringen. Und das ist, wie Paulus das Wort auch in 2. Timotheus verwendet hatte, als er gesagt hatte, deswegen erdulde ich, ertrage ich alles um der Auserwählten willen. Zusammenfassung. Paulus dient uns als großes Beispiel von der Liebe, die er hier beschreibt. Sie ist langmutig, sie ist gütig, sie freut sich in der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Paulus hat seine Definition der Liebe mit Geduld angefangen und er beendet seine Definition der Liebe mit dieser Eigenschaft. Dass Paulus die Christen zu Korinth überhaupt lieben könnte, nachdem sie so viel Böses über ihn geredet haben, nachdem sie sein Apostelamt in Frage gestellt haben, ist für mich erstaunlich. Diese Gemeinde war richtig hässlich. Es war eine richtige hässliche Gemeinde, wie sie sich benommen haben. Sie haben gesagt, ja, der kann gar nicht mal richtig reden. Und Paulus sagte, ja, es kann sein, dass ich nicht so gut rede wie anderen, aber ich habe doch Weisheit und Erkenntnis. Und sie haben so viel böse Dinge über Paulus gesagt und dennoch hat er sie so sehr geliebt. Und als Schlusswort möchte ich gemeinsam mit euch 2. Korinther 6 aufschlagen, damit wir sehen können, wo Paulus seine Liebe dieser hässliche Gemeinde gegenüber zum Ausdruck bringt. In 2. Korinther 6, Vers 11 steht es, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Gleicherweise zur Belohnung, aber ich rede wie zu Kindern. Werdet auch ihr weit. Und dann Kapitel 7, Vers 2. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan. Wir haben niemand zugrunde gerichtet. Wir haben niemand übervorteilt. Nicht um zu verurteilen rede ich, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um mitzusterben und mitzuleben. Und man sieht hier anhand dieser Bibelstelle, wie sehr Paulus diese Gemeinde geliebt hat. Also die 15 Eigenschaften, die wir in 1. Korinther 13 haben, wir sehen sie natürlich in dem Leben von Jesus, aber auch in dem Leben von Paulus. Der war bereit, alles zu opfern für diese Gemeinde. Und die Frage ist, wie steht es bei uns? Ich staune immer wieder, dass hier in Deutschland manche Christen beschweren sich sogar, dass wir schon um 10 Uhr morgens uns treffen. Das ist doch zu früh. lieber nachmittags, weil das ist der einzige Tag der Woche, wo ich ausschlafen kann. Denn samstags musste ich was anderes machen. Paulus hat in 2. Korinther, Kapitel 8, die Gemeinde in Korinth mit den Gemeinden in Mazedonien verglichen. Und er hat gesagt, diese armen Gemeinden waren so bereit, aus ihrer Armut Geld mitzuschenken für die Leute in Jerusalem, die nichts zu essen hatten. Und ihr seid so reich. Tut doch dasselbe. Und ich muss euch sagen, es ist erstaunlich für mich, dass in dieser Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde, dass unter manchen Christen so wenig Hingabe gezeigt wird. Man meint als Christ hier in Deutschland, dass er seine Pflicht Gott gegenüber getan hat, wenn er einmal der Woche den Gottesdienst besucht. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt viele einander Bibelstellen. Liebet einander, vergibt einander und so weiter. Und das kann nur getan werden, wenn wir zusammenkommen. Deswegen steht es, dass in Hebräer Kapitel 10, dass wir das Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Und ich möchte euch zum Schluss der heutigen Predigt bitten, bemüht euch umeinander. Ladet einander gegenseitig ein. Und nicht nur die, womit ihr richtig gut klarkommt, sondern auch die, die ihr noch nicht kennengelernt habt, auch die, die vielleicht ihr schon kennengelernt habt und so gesagt habt, mit dem will ich wenig zu tun haben. Auch mit solchen. Damit wir einander so lieben, wie wir hier aufgefordert werden. Paulus hat alles gegeben für die Gemeinden zu seiner Zeit. Was geben wir?
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.